Stefan Zweig. Heroischer Augenblick. Dostojewski, Petersburg, Semjenowskplatz, 22. Dezember 1849. Nachts haben sie ihn aus dem Schlaf gerissen. Säbel durchklirren die Kasematten. Stimmen befehlen. Im Ungewissen zucken gespenstisch drohende Schatten. Sie stoßen ihn vorwärts. Tief gähnt ein Gang. Lang und dunkel, dunkel und lang. Ein Riegel kreischt. Eine Türe klirrt. Dann spürt er Himmel und eisige Luft. Und ein Karren harrt. Eine rollende Gruft, in die er eilig gestoßen wird. Neben ihm, hart in Eisen geschlossen, schweigend und mit verblasstem Gesicht die neun Genossen. Keiner spricht. Denn jeder spürt, wohin der Karren ihn vorwärts führt, und dass dies unten rollende Rad ihr Leben zwischen den Speichen hat. Da hält der ratternde Karren, die Türe knarrt. Durch das geöffnete Gitter starrt sie ein dunkles Stück Welt mit trüb verschlafenem Blicke an. Ein Häuserkarree, die Dächer niedrig und schmutzig bereift, umschließt einen Platz voll Dunkel und Schnee. Nebel umfloren mit grauem Tuch das Hochgericht, und nur um die goldene Kirche streift der Morgen mit frostig blutendem Licht. Schweigend treten sie alle an. Ein Leutnant liest ihren Urteilsspruch. Tod für Verrat durch Pulver und Blei. Tod. Das Wort fällt wie ein wuchtiger Stein in den frostigen Spiegel der Stille hinein. Es klingt hart, als schlüge etwas entzwei. Dann sinkt der leere Schall ins lautlose Grab der eisigen Morgenstille hinab. Wie im Traum fühlt er alles mit sich geschehen und weiß nur, dass er jetzt sterben muss. Einer tritt vor und wirft ihm stumm ein weißes, wallendes Sterbehemd um. Ein letztes Wort grüßt die Gefährten, und heißen Blicks, mit stummem Schrei, küsst er den Heiland am Kruzifix, den der Pope ihm ernst und mahnend hinbietet. Dann werden sie alle zehn, je drei und drei, mit Stricken an ihre Pfähle genietet. Schon kommt ein Kosake eilig heran, die Augen ihm vor dem Gewehr zu verbinden. Da greift, er weiß es, zum letzten Male, der Blick vor seinem großen Erblinden gierig nach jenem kleinen Stück Welt, das der Himmel ihm drüben entgegenhält. Im Frühschein sieht er die Kirche lohnen. Wie zum letzten seligen Abendmahle glüht ihre Schale, gefüllt mit heiligem Morgenrot. Und er greift nach ihr mit plötzlichem Glück, wie nach Gottes Leben hinter dem Tod. Da schnüren sie ihm die Nacht um den Blick. Aber innen beginnt das Blut nun farbig zu rinnen. In spiegelnder Flut steigt aus dem Blut gestaltetes Leben, und er fühlt, dass diese Sekunde, die Todgeweihte, alle verlorenen Vergangenheiten wieder durch seine Seele spült. Sein ganzes Leben wird wieder wach und geistert in Bildern durch seine Brust. Die Kindheit, bleich, verloren und grau, Vater und Mutter, der Bruder, die Frau, drei Brocken Freundschaft, zwei Becher Lust, einen Traum von Ruhm, ein Bündel Schmach. Und feurig rollt der bildernde Drang verlorene Jugend die Adern entlang. Sein ganzes Sein fühlt er nochmals tief innen bis zur Sekunde, da sie ihn an dem Pfahl gebunden. Dann wirft ein Besinnen, schwarz und schwer, seine Schatten über die Seele her. Und da spürt er, wie einer auf ihn zutritt, spürt einen schwarzen, schweigenden Schritt, nah, ganz nah, und wie er die Hand ihm aufs Herz hinlegt, dass es schwächer und schwächer und gar nicht mehr schlägt. Noch eine Minute, dann ist es vorbei. Die Kosaken formen sich drüben zur funkelnden Reih, die Riemen schwingen, die Hähne knacken, Trommeln rasseln die Luft entzwei. Die Sekunde macht Jahrtausende alt. Da ein Schrei. Halt! Der Offizier tritt vor, weiß flackt ein Papier, Seine Stimme schneidet hell und klar in die harrende Stille. Der Zar hat in der Gnade seines heiligen Willens das Urteil kassiert, das in mildere Strafe verwandelt wird. Die Worte klingen noch fremd. Er kann ihren Sinn nicht erdenken, aber das Blut in seinen Adern wird wieder rot, steigt auf und beginnt ganz leise zu singen. Der Tod kriecht zögernd aus den erstarrten Gelenken, und die Augen spüren, noch schwarz verhängt, dass sie Gruß vom ewigen Lichte umfängt. Der Prophos schnürt ihm schweigend die Stricke los. Zwei Hände schälen die weiße Binde wie eine rissige Birkenrinde von seinen brennenden Schläfen ab. Taumelnd entsteigen die Augen dem Grab und tasten linkisch, geblendet und schwach, in das schon abgeschworene Sein wieder hinein. Und da sieht er das gleiche goldene Kirchendach, das nun im steigenden Frührotschein mystisch erglüht. Die reifen Rosen der Morgenröte umschlingen es wie mit frommen Gebeten. Der glitzernde Knauf deutet mit seiner gekreuzigten Hand ein heiliges Schwert hoch in den Rand der freudig errötenden Wolken hinauf. Und dort, aufrauschend in Morgenhelle, wächst über die Kirche der Gottesdom. Ein Strom von Licht wirft seine glühende Welle in alle klingenden Himmel empor. Die Nebelschwaden steigen qualmend, wie mit der Last allen irdischen Dunkels beladen in den göttlichen Morgenglast. Und Tönen schwillt empor aus den Tiefen, als riefen tausend Stimmen in einem Chor. Und da hört er zum ersten Mal, wie die ganze irdische Qual ihr brennendes Leid brünstig über die Erde hinschreit. Er hört die Stimmen der Kleinen und Schwachen, der Frauen, die sich vergebens verschenkten, der Dirnen, die sich selber verlachen, den finstern Groll der immer Gekränkten, die Einsamen, die kein Lächeln berührte. Er hört die Kinder, die Schluchzenden klagen und die schreiende Ohnmacht der heimlich Verführten. Er hört sie alle, die, die Leiden tragen, die Ausgesetzten, die Dumpfen, Verhöhnten, die ungekrönten Märtyrer aller Gassen und Tage. Er hört ihre Stimme und hört, wie sie in einer urmächtigen Melodie sich in die offenen Himmel erheben. Und er sieht, dass einzig das Leiden zu Gott aufschwebt, indes die anderen das schwere Leben mit bleiernem Glück an die Erde klebt. Aber endlos weitet sich oben das Licht unter dem Schwalle der steigenden Chöre von irdischem Leid. Und er weiß, sie alle wird Gott erhören. Seine Himmel klingen Barmherzigkeit. Über die Armen hält Gott nicht Gericht. Unendlich Erbarmen durchflammt seine Hallen mit ewigem Licht. Die apokalyptischen Reiter entstieben, Leiden wird Lust. Und Glück wird zur Qual für den, der im Tode das Leben erlebt. Und schon schwebt ein feuriger Engel bodenwärts und bohrt ihm den Strahl der heiligen, schmerzgeborenen Liebe tief und strahlend ins schauernde Herz. Da bricht er ins Knie wie gefällt. Er fühlt mit einem Mal die ganze Welt wahr und in ihrem unendlichen Leid. Sein Körper bebt. Weißer Schaum umspült seine Zähne, Krampf hat seine Züge entstellt, doch Tränen trinken selig sein Sterbekleid. Denn er fühlt, dass, erst seit er die bittern Lippen des Todes berührt, sein Herz die Süße des Lebens spürt. Seine Seele glüht nach Martern und Wunden, und ihm wird klar, dass er in dieser einen Sekunde jener andere war, der vor tausend Jahren am Kreuze stand, und dass er, wie er, seit jenem brennenden Todeskuss um des Leidens das Leben liebhaben muss. Soldaten reißen ihn weg vom Pfahl. Fahl und wie verloschen ist sein Gesicht. Schroff stoßen sie ihn in den Zug zurück. Sein Blick ist fremd und ganz nach innen gesenkt, und um seine zuckenden Lippen hängt das gelbe Lachen der Karamasow.